ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Claudia Emmert.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe hier eine gut gelaunte Frau Emmert sitzen. Das ist immer gut. Das freut mich sehr. Und schön, dass Sie es gerade jetzt zu uns geschafft haben, weil ich weiß, Sie sind mitten gerade in einer wahnsinnigen Umbruchsphase. Nächste Woche, also nicht irgendwie in 2 Monaten, sondern nächste Woche geht es für Sie los als Intendantin am Kunstmuseum Bonn. Bis vor kurzem waren Sie ja noch Direktorin am Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Sie sind Kunsthistorikerin, Kuratorin. Geht's rund bei Ihnen gerade?
Ja, es geht wirklich rund, tatsächlich. Nächsten Montag, wie Sie schon gesagt haben, geht's los. Ich habe dann am 2. gleich eine große Pressekonferenz, wo es um mein Programm geht der nächsten Jahre. Und am Dienstag fahre ich dann auch schon gleich weiter nach Hamburg. Ich bin ja auch Vorstand im ICOM Deutschland, also dem Deutschen Nationalkomitee vom International Council for Museums. Mhm. Und werde auch ein Panel moderieren. Und die Tagung geht dann bis Samstag, dann geht's zurück nach Bonn. Und
was
dann,
wird da besprochen? Also was ist das für ein Verband? Wird da über Museumsarbeit generell gesprochen?
Ja, klar, oder? Das ist der internationale Verband und da gibt es also verschiedene Nationalkomitees. Also das sind praktisch alle Länder der Welt fast vertreten. Deutschland ist das größte Nationalkomitee mit über 8000 Mitgliedern inzwischen. Und es gibt aber auch viele Verbände zu Themen. Also zum Beispiel gibt es einen ETIT-Beirat, es gibt aber auch den Verband der Naturhistorischen Museen und so weiter. Aber alles auf internationaler Ebene, das unterscheidet uns sozusagen vom Deutschen Museumsbund. Mhm. Und und wir machen Tagungen, werden dann internationale Perspektiven darauf werfen, was Museen heute sind. On Fire heißt die Tagung, schon ausverkauft, von daher keine Schleichwerbung. Ja. On Fire über die Kraft der Museen.
Sie sind auch on fire, ja. Sehe ich schon, Sie sind auch on fire. Weil diese Dinge, die Sie da besprechen auf solchen Konferenzen, die kommen ja dann irgendwann auch mal zu uns als Museumspublikum. Dann haben Sie Pressekonferenz nächste Woche, da erhoffe ich mir natürlich ein paar Exklusivinformationen. Und dann, Frau Emmert, müssen wir noch ein paar Flöcke einschlagen. Sie sind geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Fellbach. Halb Fellbach sitzt wahrscheinlich gerade am Radio und hört zu.
Zumindest hallo, Fellbach.
Ist man informiert worden. Genau, Grüße gehen raus. Man ist ja dort auch selbstbewusst über die eigene Herkunft. In Fellbach, oder?
Durchaus, natürlich. Fellbach ist ein Ort, der sich ja lange auch freigehalten hat, von Stuttgart oder von Waiblingen vereinnahmt zu werden. Das ist ganz lustig. In Fellbach haben sie die Stuttgarter Vorwahl und das Waiblinger Autokennzeichen.
Also die beste Mischung, die man sich vorstellen kann. Eine Kunstzeitung hat sie mal als dynamische Schwäbin bezeichnet.
Da haben sie aber recherchiert.
Was ist denn das?
Ja, was es ist eben, eine dynamische Schwäbin. Naja, sagen wir mal so, ich glaube, ich wollte immer schon Dinge bewegen oder Dinge verändern. Da hatte ich immer große Lust drauf und ich war immer neugierig auf Neues auch. Und da bietet die Kunst dadurch unglaublich viel. Also es ist wirklich jedes Mal ein Abenteuer, Künstler kennenzulernen, zu schauen, was bewegt die eigentlich, was thematisieren die in ihrer Kunst, was für eine Weltsicht haben sie. Und das dann in einer Ausstellung sichtbar zu machen, ist einfach toll.
Woher kommt denn Ihre Affinität zur Kunst? Weil man spürt die Begeisterung, wenn Sie es so erzählen. Diese Begeisterung muss man ja auch über viele Jahre, so wie Sie es eigentlich schon Ihr ganzes Leben machen. Woher kommt denn das bei Ihnen?
Tatsächlich sind meine Eltern sehr kunstbegeistert. Also die haben uns schon von klein auf immer in Museen geschleppt und wir sind auch größere Strecken gefahren, um bestimmte Ausstellungen zu sehen. Also das ist eigentlich immer so der Modus operandi gewesen. Und meine Mutter hat mich auch in die Kinderführung in der Staatsgalerie gesteckt. Und da war ich bei einer Führung von Christian von Holst. Und da war ich so 10 oder 11 Jahre lang. Und dann hat er mit uns Kindern, also uns kleinen Kindern, eine Stunde lang über die böhmische Landschaft von Caspar David Friedrich gesprochen. Das fand ich wirklich unglaublich.
Das hätte bei vielen Kindern wahrscheinlich ein lebenslanges Nein zur Kunst ausgelöst.
Bei mir ein Ja zur Kunst, weil er tatsächlich immer gesagt hat, was man alles noch auf diesem Landschaftsbild entdecken kann, was man vorher gar nicht gesehen hat. Und das fand ich toll. Da hat man hier noch was gesehen und dann und hat er einen aufmerksam gemacht auf ganz kleine Details. Also das war wirklich toll. An diese Führung erinnere ich mich bis heute.
Sie haben studiert Kunst und wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren Ihre Eltern erstmal von diesem Kunstgeschichtestudium nicht unbedingt ziemlich begeistert, obwohl die selber kunstbegeistert waren.
Das ist richtig. Ich glaube, Ihnen hat die berufliche Perspektive gefehlt. Sie haben gedacht, oh je, was wird aus unserer Tochter, wenn sie Kunstgeschichte studiert? Ja. Und aber sie haben sich trotzdem nicht in den Weg gestellt. Also bei Kunst wären sie nicht einverstanden gewesen, aber Kunstgeschichte war dann schon besser. Da haben sie mich, glaube ich, eher so als Lehrerin oder so gesehen.
Ja, eine große Karriere haben sie aber nicht vorausgesagt, ne?
Also ich glaube, da sind meine Eltern eher vorsichtig. Schwäbisch halt. Okay. Wobei meine Mutter aus Bremerhaven kommt.
Ja. Es ging ja dann auch erstmal los, waren Sie so ein bisschen auf Abwägen. Also sind dann erstmal auf der staatlichen Modeschule gelandet als Dozentin.
Ja, genau. Das war tatsächlich lustig, weil also ich habe sehr viele Führungen gemacht in der Staatsgalerie, im Kunstverein und so weiter. Und war da sehr gebucht, unter anderem eben von der staatlichen Modeschule, die ja direkt hinter der Staatsgalerie war. Also die damalige Dozentin kam immer mit ihren StudentInnen und wollte nur Führungen von mir. Und sie hat dann irgendwann einen Lehrauftrag bekommen, anderswo, Irene Antoni, und hat mich abends angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht ihre Nachfolgerin werden wolle. Ich habe damals, also ich bin ja sozusagen erste Generation nach den Boomern. Das heißt, alle Jobs sind eigentlich schon belegt. Ne? Ja. Man muss sich ein bisschen durchkämpfen, also anders als heute.
Sehr gesättigten Arbeitsmarkt.
Ja, sozusagen, genau. Und dann bekommt man abends einen Anruf, wo einem ein Job entgegenfliegt. Da habe ich erstmal gelacht und sie hat gemeint, ja, kannst du das ja auch nochmal überlegen? Dann habe ich gesagt, nein, mache ich. Und so kam ich dann an die staatliche Modeschule. Ja, da habe ich promoviert schon und habe das dann während meiner Promotion gemacht.
Ja, zu Kandinsky haben Sie promoviert, aber Sie haben ja gesagt, das war eigentlich verdeckte Arbeitslosigkeit.
Ja, genau, richtig. Damals war das verdeckte Arbeitslosigkeit, ja. Wobei mich das Thema schon interessiert hat, muss man sagen.
Ja, und dann nach der Modeschule, also ich sag mal so richtig, aufgehört hat es dann nie. Dann kam irgendwie bei Ihnen eins zum anderen.
Ja, genau, also das war dann auch wieder über die Führungen, dass ich dann meinen nächsten festen Job bekommen habe. Und das war aber auch wieder eigentlich ganz interessant, denn meine Mutter ging immer im Freibad Fellbach schwimmen. Und die Mutter der Kulturamtsleiterin ging zur selben Zeit im Freibad schwimmen. Und dann hat die Mutter der Kulturamtsleiterin gesagt, ach, und meine Tochter findet niemanden, der Führungen macht und vielleicht auch beim Aufbau mithilft. Und hat meine Mutter gesagt, ach, ich frage mal meine Tochter. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht, Fellbach. Triennale, das war die fünfte Triennale, 92. Und wie das dann so ist, gibt es immer eine große Diskussion, wer macht die erste Führung, nachdem der Katalog erschienen ist. Also freitags erscheint der Katalog, Pressekonferenz, und Sonntag die erste Führung.
Der Job, den keiner haben will, weil man sich so schnell einarbeiten muss.
Ganz genau. Und den habe ich gemacht. Und dann hat tatsächlich irgendjemand dem OB damals, OB Kiel, einen Brief geschrieben. Er gratuliert zur Triennale und zu der die Frau, die erste Führung gemacht hat. Und dann hat er sich das tatsächlich gemerkt und mich dann 2 Jahre später gefragt, oder 3 Jahre später gefragt sogar, ob ich nicht stellvertretende Kulturamtsleiterin werden möchte. Und dann habe ich natürlich auch ja gesagt. Das war mein erster fester Job.
Mhm. Zack, ging es dann so Schlag auf Schlag. Mhm. Ich sag mal, dazwischen ist noch der Deutsche Sparkassenverlag, glaube ich. Ne? Also DSV, das Sparkassenkontor, da waren Sie dann auch lange. Und da will ich Sparkasse und Kunst, da macht es bei mir nicht sofort Klick.
Ja, ich kannte das ehrlich gesagt auch nicht, bevor ich dort war. Aber das war dann eine Idee von Georg Karl Pfahler, dem Künstler, den ich auch in Fellbach ausgestellt hatte. Der kam irgendwann auf mich zu und hat gemeint, Mensch, und die suchen da jemanden und du wärst da genau die Richtige und schau dir das doch mal an. Und da bin ich da nach Feigen rausgefahren, zum Deutschen Sparkassenverlag, und das Kunstkontor ist vielleicht die kleinste Abteilung des Sparkassenverlags gewesen. Leider gibt es das ja inzwischen nicht mehr. Und hing aber direkt bei Herrn Kobach oben an der Geschäftsführung. Also, und dann macht man da eben Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum, Kunst als Wertanlage. Und das macht man bundesweit für die gesamte S-Finanzgruppe. Das fand ich spannend. Und es waren dann auch 10 tolle Jahre. Wir haben tolle Projekte umgesetzt in ganz Deutschland, haben die große Deutschlandkarte aufgehängt, haben überall Fahnen reingesteckt, wo wir was gemacht haben. Und das war schon toll.
Ja.
10 Jahre lang.
Ja. Im Grunde genommen waren Sie eigentlich die meiste Zeit dann erstmal in der Region und sind Fellbach auch als damalige stellvertretende Kulturamtsleiterin bis heute auch verbunden geblieben. Weil Sie haben ja letztes Jahr nochmal die 16. dann inzwischen Triennale Kleinplastik kuratiert, also entworfen sozusagen, mitentworfen.
Ja, genau. Also ich war die berufene Kuratorin oder die künstlerische Leiterin, habe das gemacht mit Ina Nettermeier, die ich ja schon sehr, sehr lang kenne, mit der ich lang zusammengearbeitet habe. Und klar, das war für mich so ein Stück weit auch tatsächlich Dankbarkeit und etwas zurückgeben. Denn wie gesagt, Herr Kiel hat damals mir die erste Chance gegeben. Es war nicht so einfach auf dem Arbeitsmarkt. Und so habe ich gedacht, es ist eine tolle Sache. Und die Ausstellung ist ja auch ihm gewidmet.
Baden-Württemberg und Kunst, geht das gut zusammen? Das Land der Automobilindustrie?
Geht sehr gut zusammen. Tatsächlich, also Baden-Württemberg gehört ja zu den vermögendsten Bundesländern. Das ist natürlich schon mal ein Asset. Und das andere ist, dass Baden-Württemberg schon sehr früh auf Dezentralisierung gesetzt hat, dass man eben auch in den ländlichen Raum geht und auch dort Museen unterstützt. Und insofern haben wir eine reiche Kulturlandschaft auch mit Museen. Und das ist natürlich sehr toll als Grundlage. Mhm. Und wir haben ja auch eine Regierung, die sich ja auch sehr für Kultur eingesetzt hat. Also Petra Olschowski kenne ich ja schon seit meinem Studium. Wir sind ja sozusagen der gleiche Jahrgang. Und sie, finde ich, hat das wirklich toll gemacht, auch viele, viele Jahre jetzt, weil sie einfach die Museen auch von innen kennt, weil sie weiß, was die Kultur bewegt, was die Kultur braucht. Und auch selbst sehr offen ist für Themen. Also sie hat ja die Digitalisierung stark vorangetrieben und so weiter. Also das, fand ich, hat sie schon sehr gute Spuren hier auch hinterlassen und die Museen in die Lage versetzt, in Baden-Württemberg ganz vorne mitzuspielen.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine längerfristige Geschichte, geht auch schon lange zurück, dass man eben da reingearbeitet hat. Wobei man sagen muss, das Image jetzt im Vergleich zu den großen Städten Berlin, Hamburg, Frankfurt und so weiter, das ist jetzt nicht so Kunst, dass man das jetzt als erstes mit Baden-Württemberg in Verbindung bringen würde. Oder ist das falsch, diese Annahme?
Also Stuttgart hat in der Außenwahrnehmung in den letzten Jahren, glaube ich, stark gewonnen. Das ist mein Eindruck. Also viele sagen, Mensch, ich war da in Stuttgart und ich habe gedacht, das ist total langweilig und ist ja überhaupt nicht. Und da passiert ja auch viel und sind ja wirklich tolle Häuser, die gerade tolle LeiterInnen haben. Also wo sehr viel passiert, politisches eben im Württembergischen Kunstverein vor allem, ne? Das Kunstmuseum als neuer oder jetzt auch schon älterer Standort.
Ja. Und abseits von Stuttgart, also Sie sind ja gut vernetzt, Sie waren jetzt die letzten Jahre fast 10, sogar über 10.
11 Jahre.
Ja, 11 Jahre in Friedrichshafen. Sie haben dieses Museum auch positioniert als interessanten Kunststandort. Das kann man ja, das ist ja so ein dualer Standort, sagt man, ne? Ja. Technik und Kunst.
Mhm. Ja. Richtig, ja, genau. Es ist, wir haben eine sehr große und sehr schöne Kunstsammlung, tatsächlich vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Und zwar immer mit Schwerpunkten in den Zeiten, in denen der Bodenseeraum sehr attraktiv war. Und das war das erste Mal während der Spätgotik. Wir denken an die Striegelwerkstatt in Memmingen zum Beispiel oder an die Ulmer Schule. Da waren also spätgotische Werkstätten, die haben weit exportiert. Dann haben wir die Oberschwäbische Barockstraße, das heißt, wir haben einen Schwerpunkt auch auf Barockmalerei und barocke Skulptur in unserem Museum. Und dann natürlich klassische Moderne, also alle Künstler, die während des Nationalsozialismus verfemt waren und an den Bodensee gegangen waren. Und das war eben vor allem natürlich Otto Dix, aber auch Erich Heckel und Willi Baumeister oder auch Max Ackermann. Und von denen haben wir natürlich auch einen großen Bestand.
Das macht es ja besonders spannend, dieser Standort, an, wenn Sie jetzt so ins Historische zurückgehen, weil das ist ja etwas, mit dem Sie sich auch sehr ausführlich auseinandersetzen mussten, das Thema Raubkunst. Und die Nähe zur Schweiz hat da, glaube ich, so einen ganz besonderen Standortfaktor, wenn man dann wirklich mal reingeht in seine Sammlung und mal guckt, wo kommt das Zeug eigentlich her?
Ja, da muss man noch dazu sagen, dass das Zeppelin-Museum oder die Kunstsammlung des Museums erst nach 1945 aufgebaut wurde. Ja. Denn Friedrichshafen ist ja zerbombt worden, ist ja ein Rüstungsstandort aufgrund der anderen Geschichte, der Zeppelin-Geschichte. Und da ging eben auch die gesamte Kunstsammlung, die man damals hatte. Oder es war so ein Museum zwischen Archäologie, Kunstsammlung und Stadtgeschichte. Und das ging alles unter. Und wir waren eines der ersten Museen, die tatsächlich die Museumszugänge nach 45, weil wir keine anderen hatten, untersucht haben. Und das ist schon eine Herausforderung, ja, muss man sagen.
Was findet man daraus? Also schützt einen die Sammlung nach 45 vor dem Besitz von Raubkunst?
Null, überhaupt nicht. Der Unterschied ist, wenn Sie Zugänge haben im Museum zwischen 33 und 45, dann galt es ja in Anführungszeichen als rechtens. Das heißt, Sie haben Rückseiten, die beschriftet sind, da sind Kleber drauf und so weiter. Sie können also eine Rückseitenautopsie vornehmen. Nach 45 wurden die Rückseiten bereinigt. Das heißt, man hat Leinwände dubliert, man hat die Keilrahmen, wenn was drauf stand, ins Feuer geworfen, neue dran gemacht, man hat die Zierrahmen ausgetauscht. Das heißt, wir haben weniger sprechende Rückseiten. Und das hat uns dazu gezwungen, mehr oder weniger, eine Netzwerkforschung zu betreiben. Da waren wir eines der ersten Museen, die das gemacht haben. Also wo kommen die Werke her? Bei welchen Händlern wurde gekauft? Wie war die Karriere dieser Händler während des Nationalsozialismus? Und wie waren die untereinander vernetzt? Und da haben wir, glaube ich, Pionierarbeit geleistet, weswegen die Ausstellung dann auch ausgezeichnet wurde vom Zentrum Kulturgutverluste.
Baden-Württemberg ist ein sehr interessanter Museumsstandort. Das haben wir schon gelernt von Claudia Emmert, selber Landeskind und Museumsdirektorin, jetzt bald in Bonn, bis vor kurzem aber noch in Friedrichshafen. Und die Museumskultur in Friedrichshafen am Bodensee, die hat ja nun auch eine sehr lange Tradition, also reicht bis ins letzte Jahrhundert zurück. Und immer diese Dualität zwischen Technik und Kunst. Jetzt hatten Sie aber erzählt, diese Nähe zur Schweiz und die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und das, was mit der Kunst passiert ist in dieser Zeit, Stichwort entartete Kunst, Enteignungen und. Wie sehr hat das Ihre Sammlung in Friedrichshafen verändert?
Also die Sammlung verändert hat es natürlich nicht, noch nicht, muss man sagen. Also wir haben ja zwei offene Fälle, aber sie hat die Perspektive auf die Sammlung verändert. Und was wir feststellen konnten, dass eben während des Nationalsozialismus viele Künstler, die verfemt wurden, an den Bodensee gezogen sind. Aber nach 1945 sind viele Händler an den Bodensee gezogen. Und die haben auch die Nähe zur Schweiz gesucht, und zwar die Nähe zu den Zollfreilagern in der Schweiz. Denn viele Dinge, die vielleicht auch keine saubere Herkunft haben, wurden in diesen Zollfreilagern gelagert und dann eben bei Bedarf verkauft. Und so sind wir eben auf Benno Griebert gestoßen. Das ist ein junger Mann gewesen, der im Nationalsozialismus in der Reichskammer der Bildenden Künste Karriere gemacht hat, für die Propagandatreue der Ausstellungen und Sammlungen zuständig war. Und auch er kam dann nach 1945 zunächst mal nach Friedrichshafen an den Bodensee und hat dann in Meersburg seine erste Galerie aufgemacht. Und wir haben von den ersten 100 Werken, die wir gekauft haben, über 80 von ihm aus seiner Galerie oder durch seine Vermittlung gekauft. Und das ist natürlich schon mal eine schwierige Ausgangslage.
Raubkunst zu besitzen, wahrscheinlich relativ hoch.
Richtig.
Oder bei nahezu 100%.
Ja, also man denkt ja immer, es ist dann mehr Raubkunst, als es dann am Ende ist. Aber trotz allem, es war auf jeden Fall schon mal ein Alarmsignal.
Das zu machen ist, glaube ich, für alle Museen inzwischen Standard, diese Auseinandersetzung. Ohne geht's nicht mehr, denn Kunst muss ja im gegebenenfalls dann auch an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeführt werden.
Richtig, es gibt eine Washingtoner Erklärung, die besagt, dass diese Art von Raub eben nicht verjährt und dass egal wann dieser Raub aufgedeckt wird, er praktisch wieder restituiert werden muss. Ja.
Da haben wir schon mal eine Komponente Ihrer Arbeit in Friedrichshafen der letzten 10 Jahre, aber eine andere ist natürlich die Art und Weise, wie Sie Ausstellungen machen. Dafür gab es letztes Jahr auch einen Preis, 2024 Lotto Museumspreis Baden-Württemberg, für innovative Museumskonzepte und wichtige gesellschaftliche Impulse. Und da müssen wir jetzt tatsächlich in Ihrem Leben nochmal eins zurückgehen, nämlich ins Fränkische, nach Erlangen. Da haben Sie ja damals aus einem relativ beschaulichen Stadtgalerie ein Museum auf die Karte gehoben, weil Sie dort wirklich gesellschaftspolitische Ausstellungen gemacht haben. Wie kam es dazu, dass Sie damit angefangen haben?
Das sind einfach Dinge, die mich interessieren. Mich interessiert, was passiert in unserer Gesellschaft, wie verändert sie sich, welche Entwicklungen gibt es und wie reagiert die Kunst darauf. Und in Erlangen habe ich ja angefangen mit einer Glücksausstellung, eben auch, habe aber auch gezeigt, was bedeutet eigentlich Glück dann in Kriegsgebieten, was bedeutet zerbrochenes Glück auch, ja. Und das war so die Initialzündung. Und dann ging es weiter mit Ironie, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Dann ging es weiter mit Freiheit. Wir hatten ja dann den arabischen Frühling damals, der ja dann auch niedergeschlagen wurde und der natürlich sich auch in der Kunst niedergeschlagen hat. Also was ist denn eigentlich auch Freiheit und wie artikuliert sich Freiheit? Und wie etablieren sich auch demokratische Systeme oder wie werden sie auch wieder in Frage gestellt, zum Beispiel wenn man nach Südkorea schaut oder eben jetzt auch dann damals aktuell nach Nordafrika. Und daraus leitete sich dann das nächste Thema ab, Töten. Es wurden ja viele Menschen da auch umgebracht. Es gab hier Amokläufe, dann diese vielen grausamen Nachahmungstaten. Und da habe ich mich auch gefragt, wie artikuliert sich dann das Töten in der Kunst? Also es geht nicht um Vergänglichkeit oder sowas oder um Suizid oder irgendwas, sondern es ging um das Töten, um die aktive Handlung des Tötens. Und das war, glaube ich, meine herausforderndste Ausstellung tatsächlich. Da habe ich Uni auch mit eingebunden.
Bis heute?
Ja, ich glaube, vom Thema her schon das Schwierigste tatsächlich. Ich bin dann auch an die Uni gegangen. Ich wollte ja ein Begleitprogramm. Also wie sehen das Juristen, wie sehen das Theologen, Töten in der Bibel, wie sehen das Literaturwissenschaftler, wie sehen das, keine Ahnung, Mediziner. Und da haben wir das Töten aus unterschiedlichen Ecken beleuchtet und ich glaube, das war schon ein Statement.
Wie politisch ist Kunst? Das ist unser Thema jetzt diese Stunde. Wir leben ja in einer Zeit der politischen Verschiebung, Frau Emmert, und wirtschaftliche Krise. Wir haben es gerade gehört, Bosch in Waiblingen, das ist nur eines von vielen, vielen Beispielen. Der Industriestandort ist unter Druck. Wir haben militärische Auseinandersetzungen, die näher an uns heranrücken. Wir leben in der Zeit des steigenden Antisemitismus, Rassismus, Empörungskultur. Muss sich das auch in der Kunst widerspiegeln?
Naja, sagen wir es mal so, die Kunst bietet einfach nochmal die Möglichkeit, anders vielleicht auf diese Themen zu schauen. Ja, also anders auf Veränderungen zu schauen. Vieles ist ja jetzt auch gerade getrieben aus der Angst vor Veränderung. Und da bietet die Kunst, also ein Medium, nochmal mit Ängsten oder mit Befürchtungen oder mit diesen Dingen einfach nochmal anders umzugehen und diese Veränderungen auch als Chance zu begreifen. Insofern ist Kunst politisch, also meiner Meinung nach sind sowieso Museen politische Einrichtungen schon immer gewesen. Ne? Wir haben Museen, die sind in Herrschaftsarchitekturen untergebracht. Das ist schon mal das erste politische Statement. Wir haben Sammlungen, wo Kuratoren entscheiden, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt, aus welcher Perspektive wird was gezeigt, wie wird etwas kontextualisiert. Das heißt also, Museen entwickeln Narrationen, die wiederum ein politisches Klima auch erzeugen. Insofern sind wir schon immer Bestandteil eigentlich eines politischen Diskurses.
Ja gut, Sie sagen, Museen müssten politisch sein, aber viele sagen ja auch die schöne Kunst. Und das ist ja auch irgendwie Teil der Realität. Denn vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe, steht ja im krassen Gegensatz zu unserer Lebensrealität. Wir leben in Frieden. Mhm. Wir sind in der Regel leben wir auch im Wohlstand. Vor allem im globalen Kontext leben wir im Wohlstand. Die eigenen Lebensprobleme, die korrelieren ja oft gar nicht mit dem Diskurs in den Medien. Da kann doch Kunst auch einfach mal schön sein.
Richtig, und vielleicht ist sie ja auch absichtlich schön. Also was geschah während des Impressionismus? Also es war die Industrialisierung. Das heißt, die Natur, die da Bild wurde, war am Verschwinden. Wenn Sie auf den rheinischen Expressionismus schauen, nach Bonn, August Macke hat schöne Bilder gemalt. Der macht ein paar Wochen praktisch vor Beginn des Ersten Weltkriegs noch eine Tunisreise und beschließt, Licht zu malen. Warum? Hm. Ja, also das sind so Fragen.
Also Sie sagen, Kunst, die vordergründig erstmal nur schön ist, hat oft auch dann nochmal den zweiten Hintergrund.
Naja, ganz selbstverständlich, ja. Auch wenn ich beschließe, als Künstler unpolitisch zu sein, ist es eine politische Haltung. Leider kommt man aus der Nummer nicht raus.
Ja. Sie haben sich ja als Kuratorin wirklich was getraut. Also zum Beispiel gehen wir nochmal nach Erlingen. Beschauliches Mittelfranken, Palais Sutterheim, schönes barockes Museum. Also da hätte man es doch auch gemütlich angehen können. Und dann haben Sie so beachtete Themenausstellungen gemacht. Sie haben es vorhin erzählt, wie das Thema Töten oder das Thema Freiheit, Affekte. Ne? Mhm. Alles Dinge, die heute eine Riesenrolle spielen.
Ja.
Man könnte fast sagen, da waren Sie Ihrer Zeit voraus, aber man muss sagen, das war damals auch schon ein Riesenthema.
War auch schon ein Riesenthema, aber es war noch nicht so tatsächlich im breiten Bewusstsein verankert. Das Tolle an dem Thema Affekte war, tatsächlich die Gesellschaft nochmal unterschiedlich zu beleuchten, auch das Thema Affekte in unterschiedlichen Kulturen. Also wie gehen zum Beispiel asiatische Kulturen mit Affekten um, wo man eine Affektkontrolle im öffentlichen Raum hat, also welche Freiräume haben sich da auch ergeben. Das war schon interessant. Da haben wir auch wirklich Exzellenzcluster aus der ganzen Bundesrepublik, die dazu geforscht haben, eingeladen, um hier nochmal die Gesellschaft, unsere Gesellschaft und unsere Zeit auch besser verstehen zu können.
Mhm.
Und der Vorteil bei Kunst in der Auseinandersetzung ist einfach, dass auch Dinge, die gerade passieren, also Künstler sind ja Membrane, das heißt, sie spiegeln das auf unterschiedliche Art und Weise, ohne zu sagen, das muss man so bewerten, das muss man jenes bewerten, sondern sie spiegeln das zunächst mal und dann werfen sie im besten Fall auch noch Fragen auf. Aber wie ich mich dann dazu positioniere, ja, ist dann auch nochmal eine Sache des Betrachters am Ende.
Sie wollen den Diskurs, schlägt sowas auch mal ins Negative um?
Sicherlich. Es gibt Menschen, die das nicht so toll finden, das ist ganz klar, die sagen, ach, was soll ich mir jetzt hier nochmal Probleme anschauen im Museum? Ich möchte eigentlich tatsächlich etwas Erbauliches oder so. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass wir viel Erbauliches auch in der Vergangenheit haben. Wir haben eine veränderte Situation, wir haben eine veränderte Gesellschaft, wie Sie es ja auch schon erwähnt haben. Und Museen haben sich eigentlich, und das hat vielleicht als allererstes die Documenta gezeigt, die haben sich viel zu lange sich gemütlich gemacht in einer Konsensecke. Museen sind schön und gut, zeigen das Wahre, Schöne, Gute. Und wir haben aber eine Dissensgesellschaft und wir kriegen die ja nicht übereinander. Und vielleicht müssen wir die ja auch nicht immer in allen Punkten übereinander bekommen. Und ich finde, da sind Museen einfach prädestiniert, über Dinge zu sprechen, die man vielleicht bis dato noch nicht verstanden hat, aber vielleicht dann in dem Kontext über die Kunst, die vielleicht auch da einen Anlass geben kann, diesen Dissens auch mal stehen zu lassen und trotzdem damit miteinander klarzukommen.
Mhm.
Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass sich da eben Museen nochmal neu und anders aufstellen. Und es gab ja auch vor 2 Jahren eine neue Museumsdefinition, die ganz klar gesellschaftspolitische Dinge einfordert. Die einfordert, dass wir diverser werden, dass wir nachhaltig sind, dass wir partizipativ arbeiten und so weiter.
Aber da komme ich nochmal drauf zurück. Also Ungleichheit, Rassismus, Migration, Diversität und solche Themen immer wieder in den Vordergrund zu stellen bei Ausstellungen. Das empfinden ja viele Menschen auch als, oh, jetzt muss ich schon wieder darüber nachdenken. Das empfinden viele auch als Bevormundung, als anstrengend. Hält das die breite Masse nicht eher fern aus den Museen?
Schwer zu sagen. Also die Museen verändern sich und natürlich verliert man immer auch einen Teil von Publikum vielleicht, um das Neue zu gewinnen. Also vielleicht die jüngere Generation ist vielleicht auch eher diskursorientierter und mehr daran interessiert. Aber es sind bestimmte Dinge, die einfach auch mal besprochen werden müssen. Also wenn wir zum Beispiel an ethnologische Museen denken, dann haben wir das Grassi-Museum in Leipzig beispielsweise. Die haben wirklich, also mussten sich mit geraubten Dingen auseinandergesetzt, mit Human Remains und so weiter. Die haben dann Trauerräume eingerichtet. In jedem Raum gab es einen anderen Diskurs und man konnte einfach, es ist ja nicht negativ, wenn man nachdenken muss, sondern es ist ja eigentlich auch positiv und es geht darum, Lösungen zu finden oder es geht auch um die Frage, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wer wollen wir eigentlich sein und als wer wollen wir erinnert werden, ne? Wenn das alles hier mal vorbei ist? Insofern finde ich das schon.
Wenn Sie diese Diskurse anstoßen, müssen Sie dann auch als Museumsmacherin oder als Museumskuratorin sich darauf einrichten, also lernen, sich auf potenzielle Diskussionen, Gegenwind, Angriffe, neuerdings auch die sogenannten Shitstorms vorbereiten?
Ja, selbstverständlich, in allen Bereichen. Also ich bin ja auch Mitglied im Vorstand. Wir haben uns auch sehr früh und sehr klar gegen Russland positioniert, zum Beispiel im Ukraine-Krieg. Das hat uns auch wahnsinnigen Shitstorm eingebracht. Und man muss es eben transparent machen. Man muss seine Argumente darlegen, muss Verständnis werben, man muss die interessanten Dinge aufzeigen. Und man muss eben auch seine Haltung dann bewahren am Ende.
Ja. Wie Kunstvermittlung funktionieren kann, welche Schwerpunkte man da setzen kann, das kann man ja ganz schön anhand der diesjährigen 16. Triennale Kleinplastik in Fellbach, war lief von Mai bis September, kann man jetzt leider nicht mehr anschauen, in Fellbach zeigen, die haben Sie kuratiert. Was haben Sie da, welche Schwerpunkte haben Sie da gesetzt?
Man muss immer vorsichtig sein, mit Schwerpunkte setzen. Was wir gemacht haben, wir haben einfach recherchiert, das Thema Habitate war klar. Wie breche ich unsere ganzen Probleme runter auf ein Habitat, also auf einen kleinen Lebensraum, eine Unterkategorie des Biotops?
Genau, das war das Überthema der Ausstellung.
Das war das Überthema, genau. Und dann haben wir eigentlich erstmal recherchiert, wie gehen eigentlich Künstler damit um und welche Themen können wir eigentlich und welche Diskurse können wir aus der Kunst ableiten. Und dann haben wir diese Ausstellung nochmal unterteilt in verschiedene Kapitel und so weiter und haben dann eigentlich die Kunst zum Anlass genommen, nochmal über gesellschaftliche Themen zu
Was kriegt man da zu sehen? Also können Sie mal ein, zwei Exponate so beschreiben?
Vielleicht ist das erste ganz interessant gewesen von Disnovation Org. Die haben ein Bestiarium des Anthropozäns gezeigt. Die haben gezeigt, ein Zurück zur Natur, so wie wir uns das vorstellen und wie es die Natur vielleicht auch gar nicht gab. Hallo, das gab schon viel schlimmere Luft während, während der Industrialisierung. Ne? Das geht einfach nicht. Was passiert eigentlich oder wie können wir mit der Natur umgehen aus der Situation heraus, die es eben gerade gibt? Also da konnte man ja Plastikglomerate zum Beispiel sehen, also neue Gesteinsformen, in die sich der Plastikabfall bereits eingeschrieben hat. Mhm. Ja, oder wenn Sie an den Great Pacific Garbage Patch denken, den kann man auch nicht mehr einfach so abbauen. Das wäre ja das Leichteste eigentlich, dieses ganze Plastik weg abzufischen. Aber es ist auch schon wieder ein Lebensraum geworden. Und da dann die richtige Balance zu finden zwischen dem, dass man sagt, wir verhindert jetzt mal bestimmte Dinge, ja, und guckt auch weniger Plastik natürlich in Zukunft. Aber wie können wir auf dem, was wir jetzt eben schon angerichtet haben, auch aufbauen, um eine positive Zukunft zu gestalten?
Die Entscheidung, die ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber nächste Woche geht es dann ganz offiziell los für Claudia Emmert als neue Intendantin am Kunstmuseum in Bonn. Vorher ist sie hier bei uns in SWR 1 Leute. Sie sind da auf 8 Jahre berufen als Intendantin. Aufgeregt?
Ja, klar, im besten Sinne.
Ja. Voller Tatendrang auch?
Auch, unbedingt, ja. Endlich geht's los.
Ja, die Pressekonferenz ist, glaube ich, nächste Woche.
Ja, am Dienstag, gleich an meinem zweiten Arbeitstag. Ja.
Gut, dass Sie heute hier sind. Da können wir schon mal exklusiv ein paar Vorabinformationen vielleicht bekommen. Vorher vielleicht noch, waren Sie selber überrascht, als man Sie ausgewählt hatte, diese Aufgabe zu übernehmen?
Ich habe es schwer gehofft. Ich wusste natürlich auch, wie die Erwartungen sind. Also die Kulturdezernentin hat natürlich, Frau Schneider-Bönninger hat natürlich einen Plan. Sie war ja auch hier als Kulturamtsleiterin. Manche kennen Sie ja vielleicht noch in Stuttgart. Und insofern waren wir da in sehr großer Übereinstimmung. Insofern habe ich mir natürlich schon auch Hoffnung gemacht, dass es gut läuft. Ja.
Also Ihr Ziel ist es ja, und das haben Sie selbst geschrieben, durch anschlussfähige Themen die gesellschaftliche Wirkung von Museen gegenwartsorientiert zu stärken. Sie merken, das habe ich jetzt gerade abgelesen. Was sind denn anschlussfähige Themen, die Sie dann in Bonn machen wollen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Man kann das Thema Macht und Machtverlust für Bonn, ist ein schmerzhaftes Thema, aber man kann es natürlich trotzdem mal thematisieren. Es geht aber auch darum, einfach nochmal auf die Kunst zu schauen. Das Interessante am Kunstmuseum Bonn ist, dass es ja eine Sammlung hat des 20. Jahrhunderts. Und das 20. Jahrhundert wird gerade einer Neubewertung unterzogen. Und zwar die erste Hälfte im 20. Jahrhundert nochmal, indem man einfach schaut, Was war gesellschaftlich dort eigentlich los? Wie steht die Kunst zu den gesellschaftlichen Entwicklungen? Und wie wurde diese Kunst dann eigentlich rezipiert in den unterschiedlichen politischen Formen, die wir danach hatten? Also wurde sie rezipiert im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der frühen Bundesrepublik? Also hier auch nochmal tiefer zu graben, wie haben sich die Künstler, die überlebt haben, entwickelt, haben sich angepasst, sind sie in die innere Emigration gegangen oder was haben sie gemacht eigentlich, um diese schwere Zeit dann auch zu überstehen? Das ist ein Projekt, das wir mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jetzt vorhaben. Dazu habe ich auch eine Forscherin schon eingeladen, Isgard Kracht. Die hat ein wunderbares Buch geschrieben, inszeniert und instrumentalisiert Expressionismus im Nationalsozialismus, und hat am Beispiel von Ernst Barlach, Franz Marc und Emil Nolde eben die Rezeption aufgezeigt. Und es würde mich interessieren, was können wir daraus ableiten dann für den rheinischen Expressionismus? Und wir haben schon angefangen zu forschen und das ist der Wahnsinn. Also auch, was für Frauen wurden übersehen? Welche Künstler wurden überhaupt eingeladen, auch in die Ausstellung rheinischer Expressionismus? Also tolles Thema. Mhm. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da hatten wir ja einen ganz starken Fokus eigentlich auch während des Studiums auf die deutsche Kunst und ein bisschen Europa drumherum noch und auch auf die amerikanische Kunst. Und das war natürlich eine gelenkte Wahrnehmung, wie wir heute wissen, schon lange wissen. Die CIA hat ja ganz stark mit MoMA zusammengearbeitet. Und da ist eben die Frage, was wurde denn übersehen? Und wenn wir jetzt so ein Museum haben für westdeutsche Kunst, ja, also welche internationalen Kontextualisierungen können wir denn noch zeigen? Wie sieht es aus mit ostdeutscher Kunst? Können wir als das westdeutscheste Museum aller westdeutschen Museen vielleicht mal auch mit einem ostdeutschen Museum zusammenarbeiten und ostdeutsche Künstler zeigen? Dann wollen wir schauen, welche Positionen wurden übersehen. Also man kann dieses Ganze, die Entwicklung schon ein bisschen ablesen, wenn man in die neue Nationalgalerie geht, zum Beispiel nach Berlin, die Ausstellung Zerreißprobe, eine super Ausstellung, kann ich nur empfehlen. Oder auch die Queere Moderne in Düsseldorf gerade. Also das sind Diskurse, an die wir anschließen möchten. Und wir möchten uns natürlich auch mit dem Museum an die Spitze dieses Diskurses der Neubewertung von Kunst
stellen. Wir haben uns vorher schon mehrfach vom Thema Affekt spielt das, was in Erlangen bei Ihnen vor über 10 Jahren eine Rolle gespielt hat, wird das wieder aufgegriffen, dieses auch, Thema? Weil Sie gesagt haben, da waren wir eigentlich ein bisschen zu früh, das müssten wir eigentlich nochmal machen.
Genau, es gibt in diesem Jahr tatsächlich eine Ausstellung über Empathie. Also ein bisschen anders gelagert. I Feel You heißt die Ausstellung, wo wir zeigen wollen, wie Empathie gesehen werden kann, in positiver Hinsicht, aber eben natürlich auch als Instrument der Manipulation und wie Empathie auch kippen kann. Da haben wir interessante Künstler eingeladen, also das Thema werden wir wieder aufgreifen.
Jetzt geht's auf nach Bonn und da wollen Sie weiter den politischen Diskurs mit einpreisen in die Ausstellungen. Sie wollen die Debatte, bekommen Sie sie auch immer oder verhallt sowas auch oft dann mal in so einem luftleeren Raum?
Naja, das kann schon sein, dass Dinge auch mal verhallern. Auf der anderen Seite, irgendwas bewirkt es immer. Man sieht ja auch, dass es ein großes Interesse an der Kultur gibt, an den Besucherzahlen, die sich ja auch nach Covid zum Beispiel wieder sehr gut erholt haben. Also es kommen viele Leute in die Museen. Auch die nächste Documenta wird sicherlich wieder ein Publikumsmagnet sein. Wir haben jetzt die Biennale in Venedig, die sozusagen überrannt wird, muss man fast sagen, von Interessenten. Insofern, irgendwas bleibt immer hängen, sage ich immer so. Ne? Ja. Also kann man nicht so beeinflussen. Manchmal denkt man, es bestimmt ein Thema läuft gut und dann läuft es doch nicht gut. Und andere Themen, wo man denkt, das sind eher marginal, da kommen auf einmal viele Leute. Das muss man abschauen.
Ihre Aufgabe sozusagen, den ohnehin abstrakten Kunstbegriff, den es ja so gar nicht exklusiv gibt, dann gut vermittelbar zu machen. Ja. Und gerade in Krisenzeiten ist es ja immer wieder so, dass die Kunst und die Vermittlung von Kunst so mit als erstes unter die Räder kommt. Wir können uns an Corona erinnern. Sie haben es selbst angesprochen, Stichwort systemrelevant. Und dazu haben wir auch eine Frage von Harald, beziehungsweise eine Anmerkung. Er findet es nachdenklich, oder stimmt ihn nachdenklich, beziehungsweise bedenklich, wenn in einer wirtschaftlichen Lage, wo wir über Werksschließungen sprechen, Bosch zum Beispiel ganz aktuell, oder flaschensammelnde Rentner, Krankenhausschließungen, Museen betreiben, wo wir doch einen lebensnotwendigen Bahnhof nicht fertig kriegen. Also er vergleicht das mit einem Schiffsbrüchigen, der am Verhungern ist und sich als erstes ein Maniküre-Set kauft. Also sinngemäß, Kunst ist doch Luxus, Krankenhaus schließen, das rettet Leben und das Museum könnte man doch stattdessen als erstes schließen.
Das war ja schon mal ein ziemlich künstlerisches Bild, wie das formuliert wurde. Also von daher Kompliment. Aber ich denke, das Gegeneinander aufrechnen ist sehr schwierig. Wir haben ja unterschiedliche Probleme, die nach unterschiedlichen Lösungen oder unterschiedlicher Lösungen bedürfen. Gerade Krankenhäuser haben wir eine große Strukturdebatte beispielsweise. Und einfach zu sagen, wir machen das eine zu, um das andere zu finanzieren, ist, glaube ich, zu einfach. Denn wir haben ja auch während Corona gemerkt, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn die Kultur nicht mehr aktiv ist. Kultur ist ja ein Verhandlungsort, wie Sie richtig sagen. Es gibt nicht den Kunstbegriff. Alles wird immer wieder neu bewertet. Man lernt mit der Kunst auch tatsächlich Dinge auszuhandeln oder neu zu betrachten, sich nochmal überraschen zu lassen von unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn das fehlt in einer Gesellschaft, dann wird es schwierig. Und das, denke ich, konnten wir an vielen Ecken, wie gesagt, während Corona live und in Farbe erleben.
Eine Frage kommt aus Friedrichshafen von Stefan Kopser, der sagt, er verfolgt mit großem Interesse die Sendung. Ihn würde interessieren, wie Sie, Frau Emmert, auf die Berufschancen für junge Kuratorinnen und Kuratoren in der heutigen deutschen Museumslandschaft über Baden-Württemberg hinaus einschätzen und welche Entwicklungen werden sich abzeichnen?
Da haben wir einen großen Mangel tatsächlich. Also früher haben sich auf bestimmte Stellen, Kuratorenstellen beispielsweise, hatten wir 80 Bewerbungen. Heute sind es, wenn es hochkommt, nochmal 15 oder 20. Insofern gibt es da einen großen Bedarf. Es hat bei den Museen dazu geführt, sich zu fragen, sind wir schlechte Arbeitgeber? Bezahlen wir zu schlecht? Sind die Konditionen zu schlecht? Die Budgets zu gering, um Dinge zu machen? Finden Menschen in anderen Berufen dann eher eine Erfüllung? Also das sind Fragen, die wir uns hier im Kulturbereich ganz stark stellen in den letzten Jahren. Insofern ist uns jeder willkommen, der sich in diesem Bereich engagiert.
Ja. Wen Sie, glaube ich, auch willkommen heißen müssen, ist die digitale Realität. Und das tun Sie auch. Sie haben ja zum Beispiel in Friedrichshafen Kryptomania gemacht. Da ging es um eine Ausstellung, da ging es um Blockchain, digitalen Währungen und deren Verheißungen in allen Richtungen wahrscheinlich beleuchtet. KI und Kunst, das spielt doch auch eine immer größere Rolle. Die künstliche Intelligenz, die werden Sie doch nicht mehr los.
Das ist richtig. Also künstliche Intelligenz wird eine große Rolle spielen in der zeitgenössischen Kunst. Es wird zu einer künstlerischen Praxis werden und wir werden sehen, wie sie eingesetzt wird und zu welchen Ergebnissen sie führt. Ne? Aber auch VR und AR, also dieses Immersionsthema,
also auch
Realitäten, genau, und Augmented Realität, also erweiterte Realitäten. Wir haben da schon im Zeppelin Museum 2017 die erste Ausstellung in Deutschland gemacht, haben dann viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die da kamen, um zu sehen, wie man überhaupt so eine Ausstellung macht mit so einem hohen technischen Aufwand. Wir haben auch eine Gaming-Ausstellung gemacht, die auch sehr immersiv war, also wo man so eintauchen konnte. Mhm. Es sind neue künstlerische Praktiken und das ist sehr interessant, welche neuen Weltsichten man daraus ableiten kann.
Und wir sind sehr gespannt, wie Sie in Bonn dann arbeiten werden. Wir werden es im Auge behalten und kommen bestimmt auch gerne mal vorbei und schauen uns das an. Vielen Dank, Claudia Emmert, für Ihren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.